NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen, ich bin Nicola Reik und das sind einige unserer Themen in diesem Echo des Tages. Die Liberalen planen ihre Rückkehr in die große Politik. Wir berichten vom FDP-Parteitag in Berlin. Das NPD-Verbot ist ein Stück näher gerückt. Die Geheimdienste haben Beweise für den Abzug aller V-Leute geliefert. Dazu gleich auch unser Kommentar. Der Bundestag ist Ziel eines groß angelegten Hackerangriffs geworden und der ist noch nicht zu Ende. Zypern kann auf eine Wiedervereinigung hoffen. Der griechische und der türkische Teil gehen erste Schritte aufeinander zu. Und in Mannheim weiterhin Rätselraten nach der Bombendrohung gestern beim Topmodel-Finale. Am Ende dann noch ein musikalischer Nachruf auf den großen Meister des Blues, B.B. King. Die FDP wittert wieder Morgenluft. In Hamburg und in Bremen haben die Liberalen den Sprung zurück in die Parlamente geschafft. Und das soll nur der Anfang des großen Comebacks sein. Jedenfalls, wenn es nach FDP-Chef Christian Lindner geht. Der hat die nächste Bundestagswahl fest im Blick. Heute zum Auftakt des FDP-Parteitags hat Lindner seine Partei schon mal auf den Berlin-Kurs eingeschworen. Einzelheiten von Christina Nagel.
Auf den ersten Blick würde hinter dieser mit knallbunten Farben versehenen Fassade wohl kaum jemand einen Parteitag erwarten. Eine in Blau gehaltene Mauer aus Ziegelsteinen, die regelrecht aufgesprengt wird, durch zwei Worte in gelber Schrift auf magentafarbenem Grund. German Mut. Deutscher Mut.
Unser Motto, German Mut, beinhaltet genau unsere Lebensphilosophie, dass wir Menschen Mut machen wollen, selbst mutig zu sein. Dass wir Risiken und Probleme sehen, aber sagen, sie sind dazu da, bewältigt zu werden und nicht vor ihnen zurückzuschrecken und darauf zu warten, dass andere das machen.
Etwas, das die Partei gerade selbst erfolgreich hinter sich gebracht hat. Fast genüsslich zitierte Vizeparteichef Wolfgang Kubicki in seiner Eröffnungsrede alte Zeitungsschlagzeilen, die das Ende der Liberalen verkündeten.
Also die, die den Abgesang auf die FDP intoniert haben, müssen jetzt ein neues Lied lernen.
Die FDP ist wieder da, das ist die Botschaft. Bei den Delegierten herrscht Aufbruchstimmung. Die Wähler, betonte FDP-Chef Lindner, seien bereit, den Liberalen eine neue Chance zu geben, auch weil die Partei nicht der Versuchung erlegen sei, die freie Stelle rechts der Union zu besetzen und man auch den Euro-Hassern nicht einen Zentimeter nachgelaufen sei.
Ich bin stolz auf diese freie Demokraten, die auch in der dunkelsten Stunde ihrer Geschichte nie ihre innere Liberalität einem raschen Applaus geopfert haben. Und das ist der Grund auch, warum wir den Wiederaufstieg schaffen werden.
Die Partei sei ihren Werten nicht nur treu geblieben, sondern habe diese wieder geschärft.
Diese Partei hat den starken Grund wiedergefunden, warum wir alle freie Demokraten geworden sind. In einer Zeit, in der der Einzelne abkassiert, bürokratisiert, bevormundet und neuerdings auch wieder bespitzelt wird. In einer Zeit, in der der Einzelne also klein gemacht wird, in dieser Zeit wollen wir den Einzelnen groß machen und nicht den Staat.
Zum Erfolg in Hamburg und Bremen beigetragen hat aus Sicht Lindners aber auch das geschlossene Auftreten der Freien Demokraten als Gesamtpartei, die hierarchisch durchlässiger geworden ist und die offen um Quereinsteiger wirbt.
Wir haben eine erste Stabilität erreicht in diesem Jahr. Liebe Freunde, die Richtung stimmt. Lasst uns mit diesem Parteitag nicht die Richtung ändern, sondern nur das Tempo erhöhen.
Denn der schwierigste Teil der Strecke auf dem Weg zurück in den Bundestag liege noch vor der Partei. Und die will man ganz im Sinne des Parteitagsmottos angehen, mit viel German Mut.
Schon einmal ist der Versuch gescheitert, die rechtsextreme NPD in Deutschland verbieten zu lassen. 2003 hat das Bundesverfassungsgericht den Verbotsantrag abgelehnt. Grund waren die Spitzel- oder V-Männer, die verdeckt in der NPD für den Verfassungsschutz gearbeitet hatten. Das soll dieses Mal kein Grund sein, das Verbot zu kippen. Und deshalb mussten die Bundesländer beweisen, dass ihre Dienste keine Geheimdienstleute mehr in der rechten NPD-Szene im Einsatz haben. Mehr dazu von Klaus Hempel.
Die neuen Unterlagen sind abgeheftet in 4 Aktenordnern, vollgepackt mit geheimen Schriftstücken der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern. Darunter interne Vermerke, Dienstanweisungen, Gesprächsprotokolle und vertrauliche E-Mails. Die Dokumente sollen die Verfassungsrichter davon überzeugen, dass sämtliche V-Leute in der NPD-Führungsspitze abgeschaltet wurden. Roger Lewenz, Innenminister von Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern, ist fest davon überzeugt, dass das Material nun ausreicht, um ein Verbotsverfahren gegen die NPD einzuleiten.
Also wir glauben, dass wir wirklich gut präpariert sind, dass wir das aufgenommen haben, was das Bundesverfassungsgericht uns mit auf den Weg gegeben hat, dass wir alle Voraussetzungen erfüllt haben und dementsprechend unsere Sammlungen, die auch per Testat bestätigt wurden, dementsprechend so vorgelegt haben, dass wir diese Hürden alle nehmen können.
In den Unterlagen ist genau beschrieben, wann welche V-Leute abgeschaltet wurden. Insgesamt solle sich dabei bundesweit um 11 Informanten gehandelt haben. Spätestens ab dem 6. Dezember 2012, so wird versichert, habe es keine Kontakte mehr mit V-Leuten in der Führungsebene der NPD gegeben. Auch die NPD kann nun als prozessbeteiligte Partei die Akten einsehen. Und das ist problematisch. Zwar wurden die Klarnamen der V-Leute geschwärzt, dennoch befürchten Verfassungsschützer, dass sie enttarnt werden könnten. Innenminister Lewenz sieht diese Gefahr allerdings nicht.
Nein, dem ist Sorge getragen worden, dass dies nicht persönlich geschehen kann, also keine persönlichen Dinge auf die zukommen können durch NPD-Aktivisten etc. Das ist ganz klar, das ist unsere Verantwortung, dem sind wir aber auch gerecht geworden.
Die Prozessbevollmächtigten der Länder, die beiden Berliner Rechtsprofessoren Christoph Möllers und Christian Waldhoff, sehen das offenbar sehr viel kritischer. In ihrem Schriftsatz, der der ARD-Rechtsredaktion vorliegt, heißt es, Zitat,
die vorgelegten Unterlagen führen trotz der Schwärzungen bereits zu deutlich erhöhten Enttarnungsrisiken für die ehemaligen Quellen.
Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, CDU, glaubt, dass ein Verfahren gegen die NPD jedenfalls nicht mehr an der Frage der V-Leute scheitern kann. Ein Verbot sei auch gerechtfertigt, da die NPD gerade in den letzten Monaten ihr wahres Gesicht gezeigt habe.
Es gibt viele NPD-Leute, die versuchen, Bürgerinnen und Bürger einzuschüchtern, die sich beispielsweise um das Thema Asyl kümmern oder die als Gemeindevertreter antreten oder auch als Bürgermeister, haben wir gerade in den letzten Monaten leidvolle Erfahrungen in Deutschland machen müssen.
Nun müssen die Verfassungsrichter die Akten prüfen und entscheiden, ob ihnen die Beweise ausreichen, um ein Verbotsverfahren einzuleiten. Sollte ihnen das neue Material nicht ausreichen, sind die Länder sogar bereit, ihnen den gesamten Aktenbestand zu den V-Leuten ungeschwärzt zu überlassen, allerdings nur, wenn die NPD dann keine Akteneinsicht bekommt.
Eine Hürde ist also genommen auf dem Weg zum Verbot der rechtsextremen NPD. Aber reicht das? Und was muss jetzt noch alles passieren, damit die Karlsruher Richter endlich sagen, diese Partei hat in einer Demokratie nichts zu suchen? Ein Kommentar von Gigi Deppe.
Die Länder haben sich wirklich Mühe gegeben, das steht fest. Die Landesinnenminister haben schon 2003 nach dem ersten gescheiterten Verbotsantrag beschlossen, sich beständig über den Einsatz von V-Leuten abzustimmen. Und seither ist viel dafür getan worden, um bei dem neuen Verbotsantrag nicht wieder über die V-Mann-Frage zu stolpern. Im März 2012 dann der Beschluss der Innenminister, alle V-Leute auf Führungsebene der NPD abzuschalten. Spätestens im Dezember 2012 sei die Zusammenarbeit beendet worden, sagen sie. Und auch wenn einzelne Informanten noch einmal angeklopft hätten, sie, die Länder, hätten jeden Kontakt zurückgewiesen. Die schriftlichen Dokumente, die all diese verwaltungsinternen Vorgänge belegen, sind sicherlich schlüssig. Die 8 Richterinnen und Richter des Zweiten Senats in Karlsruhe werden sich aber trotzdem fragen, stimmt das alles? Dabei wissen sie, auch wenn es nicht die komplette Wahrheit sein sollte, für jeden Geheimdienstmitarbeiter muss aufgrund zahlreicher interner Anweisungen mittlerweile klar sein, Kontakte mit Informanten auf Führungsebene der NPD sind zurzeit nicht angesagt. Ausforschen über V-Leute auf Führungsebene, das kann unter Umständen nach hinten losgehen. Also, vieles spricht dafür, dass sich der Verfassungsschutz tatsächlich beschränkt hat. Fest steht für die Richter auch, sie haben diesmal viel mehr Informationen bekommen als beim ersten Verbotsantrag. Und da können sie zufrieden sein. Jetzt listen die Länder auf, wo es V-Leute gab, wann sie abgeschaltet wurden, das Verfahren wird geschildert, es gab Abschaltprämien und die V-Leute mussten das Ende der Zusammenarbeit mit Unterschrift besiegeln. Die Namen und Orte sind zwar geschwärzt, aber das ist nachvollziehbar. Denn das Risiko, dass die NPD sich zusammenreimt, um wen es geht, ist hoch. Nicht ganz ungefährlich für die Betroffenen. Schließlich sind in der rechtsextremen Szene viele gewaltbereite Figuren unterwegs. Man muss sehen, viel mehr konnten die Verfassungsrichter vermutlich nicht bekommen. Es ist sicher mühsam, in einer Vielzahl von Bundesländern alle Verfassungsschützer unter einen Hut zu bekommen. Und bestimmt war es auch hier so, dass Geheimdienste am liebsten gar nichts offenlegen. Angesichts all dieser Anstrengungen müssten die Karlsruher Richter eigentlich sagen, in Ordnung, faires Verfahren einigermaßen möglich. Jetzt müssen wir mal die NPD genauer unter die Lupe nehmen.
Gigi Deppe kommentierte. Die IT-Spezialisten des Bundestages suchen nach einer Lücke im System. Die muss es geben, weil schon seit Tagen Hacker versuchen, ins Datennetz des Berliner Parlaments zu gelangen. Wer dahinter steckt, ist noch nicht klar, nur dass es sich um extrem professionelle Angreifer handelt. Daran gibt es keinen Zweifel. Aus Berlin, Sabine Müller.
Unbekannte Hacker haben das interne Datennetz des Bundestags angegriffen. Es ist nicht der erste Cyberangriff auf das Parlament, aber der bisher heftigste, sagt die linke Abgeordnete Petra Pau, Chefin der IT-Kommission des Bundestags. Seit Dienstag waren auffällige Aktivitäten beobachtet worden. Heute zogen die IT-Experten des Parlaments dann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hinzu, um die Angriffe zu stoppen. Wie Pau dem ARD-Hauptstadtstudio sagte, waren mehrere Rechner mit Trojanern infiziert. Diese seien vom Netz genommen worden und könnten keinen Schaden mehr anrichten. Das Bundestagsnetz an sich sei stabil, das Parlament arbeitsfähig. Die Fraktionen wurden vorgestern aufgefordert, wichtige Daten gut zu sichern. Nach Medieninformationen wurden Teile des Bundestagssystems teilweise heruntergefahren. Darunter fallen offenbar auch Laufwerke des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der BND-NSA-Spionageaffäre. Bisher ist unklar, wer hinter dem Cyberangriff steckt und welche Schäden entstanden sind, ob zum Beispiel Systeme mit sensiblen Daten gehackt wurden.
Sabine Müller war das über den Hackerangriff auf das Netz des Bundestages. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Zu früh gefreut haben sich alle, die auch im Ausland gern das Handy benutzen, zum Telefonieren oder zum Surfen. Die bisher so teuren Roaming-Gebühren werden jetzt wohl doch nicht abgeschafft. Jedenfalls nicht komplett, so wie das die EU eigentlich vorhatte. Eigentlich sollten diese Gebühren nämlich bis Juli 2016 verboten werden. Aber nach Medienberichten gibt es angeblich ein geheimes Protokoll des Ministerrates und das besagt, dass die Roaming-Falle noch etliche Jahre aktiv bleiben soll. Was ist dran an der Geschichte? Karin Bentsch weiß mehr.
Es hätte so schön werden können. Telefonieren aus dem Urlaub in Spanien nach Deutschland oder Internet surfen und E-Mails schreiben auf der Reise durch Europa. Und all das ohne Roaminggebühren. Die EU-Kommission und das EU-Parlament hatten sich dafür stark gemacht, dass die Roaminggebühren komplett wegfallen. Und zwar bis Juli nächsten Jahres. Doch das wird nicht kommen, denn viele EU-Länder sind dagegen.
Gerade die Länder, in denen die Telekom-Provider sitzen, also das sind die Spanier, das ist die Telefonica, das sind die Italiener, das ist Deutschland, das ist UK, Vodafone. Ich glaube, gerade aus den Ländern wird es wohl Widerstand geben.
Sagt die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler. Telefonica in Spanien, die Telekom in Deutschland, British Telecom in Großbritannien, Orange in Frankreich und Telekom Italia sind die größten Telekommunikationsunternehmen, die Milliardenumsätze machen. Auf Roaminggebühren verzichten wäre für sie ein Verlustgeschäft, gerade weil immer mehr Leute, egal wo sie gerade in Europa sind, mobil im Internet surfen möchten.
Und jetzt haben wir halt versucht, einen Kompromiss zu finden. Und der Kompromiss sieht eben vor, dass man dieses gänzliche Abschaffen der Roaminggebühren, dass man das dann nochmal um ein halbes Jahr faktisch verschiebt.
Sagt die SPD-Europaabgeordnete Konstanze Krehl. Das heißt, nach Ansicht des Parlaments sollen die Zusatzgebühren nicht im Sommer, sondern Ende nächsten Jahres wegfallen. Doch ob das tatsächlich so kommt, ist fraglich. In den Verhandlungen muss die Dreiergruppe aus Parlament, Kommission und EU-Ländern einen Kompromiss finden. Ab Anfang nächsten Jahres soll es aber eine Übergangslösung geben. Eine gewisse Anzahl von Minuten und SMSen, die zu günstigeren Inlandskonditionen gestattet werden sollen, sagt die SPD-Europaabgeordnete Krehl.
Dass bis dahin wenigstens 100 Minuten, 100 SMS mit Zuhausekosten bezahlt werden kann.
Die Roaminggebühren sind von der Kommission seit 2007 schrittweise reduziert worden. Schon im vergangenen Jahr war die damalige italienische EU-Ratspräsidentschaft den Mitgliedstaaten entgegengekommen, indem sie sich dafür einsetzte, dass die geplante Abschaffung der Roaming-Gebühren verschoben wird.
Das Sankt-Florians-Prinzip nützt gar nichts. Wenn so viele Menschen wie im Moment in Europa ein besseres Leben suchen, dann müssen die Länder und die Staaten zusammenarbeiten. Das hat jetzt auch Bayern eingesehen. Das Bundesland, das am nächsten an der italienischen Grenze liegt. Und deshalb ist Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer nach Rom gepilgert, in der Hoffnung, dass die italienische Regierung mit ihm zusammen eine Lösung für die Flüchtlingsfrage findet. Timan Kleinjung berichtet.
Wenn heute in Palermo, in Catania oder Neapel Bootsflüchtlinge an Land gehen, dann merkt man das spätestens in einer Woche auch in Deutschland, vor allem in Bayern. Die meisten Syrer, Somalier oder Äthiopier wollen nicht in Italien bleiben und machen sich über den Brenner auf den Weg nach Norden. Mit der Eisenbahn, mit Bussen, zu Fuß, manche gar mit dem Taxi. Oft mit freundlicher Unterstützung der italienischen Behörden. Viele Flüchtlinge entziehen sich erfolgreich der Registrierung und verlassen schon nach wenigen Stunden oder Tagen die Einrichtungen in Italien. Ein eindeutiger Verstoß gegen europäische Spielregeln. Italien ist Erstaufnahmeland und von daher für die Bootsflüchtlinge verantwortlich. Dennoch schlägt Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer in Rom versöhnliche Töne an.
Mir kommt es darauf an, dass wir der italienischen Seite klar machen, wir wollen mithelfen, dass sie ihre Probleme lösen können. Das war jetzt auch ein Hauptgegenstand dieses Besuches. Ich denke, da sind wir heute schon wieder im gegenseitigen Verständnis ein ganzes gutes Stück vorangekommen.
Vor nicht einmal einem Jahr wurde von Seehofer noch die Wiedereinführung von Grenzkontrollen ins Spiel gebracht. Lampedusa darf kein Vorort von Kiefersfelden werden, sekundierte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer damals, als tausende Flüchtlinge aus Italien nach Österreich und Deutschland kamen. Daran hat sich nichts geändert. Nur der CSU-Vorsitzende scheint sich mit dem Gedanken angefreundet zu haben, dass die Flüchtlingsinsel Lampedusa irgendwie doch der Vorort von Kiefersfelden in den Bayerischen Alpen ist.
Da hat sich sicher etwas verändert, auch in unserer Position, weil wir sagen, die Entwicklung ist jetzt so dynamisch geworden. Wir haben einmal vor 2, 3 Jahren von 100.000 Flüchtlingen gesprochen. Jetzt gehen wir auf 500.000 zu. Und es wird noch einige Jahre andauern, diese Problematik weltweit. Und deshalb hilft jetzt nur auch ein Zusammenstehen aller, um mit dieser Herausforderung fertig zu werden.
Den Maßnahmenplan der Europäischen Union unterstützt Seehofer. Sympathie hat er für das Vorhaben der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, gegen Schlepperbanden auch militärisch vorzugehen. Eine Quote, nach der Flüchtlinge gerecht auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden, hält der bayerische Ministerpräsident für unabdingbar. Der bayerische Ministerpräsident sieht die Europäische Union am Scheideweg. Das ist jetzt die Bewährungsprobe, sagte Seehofer nach seinen Gesprächen in Rom.
Klar, man kann die Schlepperbanden bekämpfen, aber wo Nachfrage ist, da werden die Schleuser auch neue Wege finden. Und man kann versuchen, in allen EU-Staaten Platz für die Flüchtlinge zu schaffen. Aber Brüssel will auch eine alte Idee wieder aufwärmen, die fluchtwilligen Menschen ansprechen, bevor sie sich auf den Weg machen. Im afrikanischen Niger soll ein Informationszentrum entstehen, das Ausreisekandidaten über ihre Chancen auf Asyl informiert. Allerdings gibt es so eine Infozentrale längst in Mali. Eine Bilanz nach 7 Jahren von Jens Borchers.
Vor 7 Jahren eröffnete in Bamako, der Hauptstadt von Mali, ein schönes Büro. Große Schilder verkündeten, hier ist das Zentrum für Information und Management von Migration. Finanziert wurde das Ganze von der Europäischen Kommission. Nun, 7 Jahre später, ist ziemlich unklar, was aus dem Zentrum für Information und Management von Migration eigentlich werden soll. Die EU gibt vorerst kein Geld mehr. Und das Zentrum konnte wohl nie wirklich klar machen, wofür es eigentlich da ist. Ein Sprecher des Zentrums in Bamako sagt, jetzt müsse erst mal ausgewertet werden, was es gebracht habe, das Zentrum. Und auf dieser Grundlage könne man dann eventuell sehen, ob und wie es weitergeht. In Bamako gibt es viele, die Mali verlassen wollen. Es gibt auch viele, die es schon versucht haben und zurückkehren mussten, erfolglos. Sie halten nicht viel vom Zentrum für Information. Sie glauben, es soll verhindern, dass sie nach Europa können. Usman Diarra hat die Reise selbst versucht und musste zurückkehren. Er gründete daraufhin eine kleine Organisation für diejenigen, denen es genauso ging. Diarra sagt, viele Ausreisewillige misstrauen der Europäischen Union und den nordafrikanischen Mittelmeeranrainerstaaten.
Die nordafrikanischen Staaten sind zu Europas Gendarmen auf dem Kontinent geworden. Und wer sagt uns denn, ob CIGEM, dieses sogenannte Beratungszentrum für Migration, nicht eigentlich dazu da ist, um Migrationswillige direkt nach Nordafrika oder gar nach Europa zu melden und so der EU-Grenzschutzbehörde Frontex zuzuarbeiten?
Das ist die Furcht derjenigen, die raus wollen aus Mali. Hier finden sie keine Perspektive, keine Arbeit, keine Ausbildung. Wenn sie sich dann aber auf die gefährliche Reise in Richtung Europa machen, dann wollen sie nicht in Niger, Algerien oder Tunesien auf Grenzbeamte treffen, die bereits ihren Namen und ihre Daten kennen. Und die sie dann aus dem nicht enden wollenden Strom der Migranten herausgreifen und einfach zurückschicken. Im Zentrum für Information und Management von Migration kann auch nach 7 Jahren niemand sagen, was es eigentlich konkret gebracht hat. Der Sprecher dort meint, Tausende haben davon profitiert, sagt er. Es gebe kleine Projekte, die vom Zentrum finanziert worden seien. Konkrete Zahlen, Daten, Fakten? Nein, das müsse noch ausgewertet werden. Offenbar zum ersten Mal, nach immerhin 7 Jahren. Wie angesichts dieser Erfahrungen in Mali ein Aufnahmezentrum im westafrikanischen Wüstenstaat Niger funktionieren soll, das bleibt vorerst das Geheimnis der Europäischen Union. Auch in Niger soll beraten werden. Auch dort sollen Mitarbeiter den Migranten noch auf afrikanischem Boden sagen, ob sie Chancen haben, in Europa Asyl zu bekommen oder nicht. Das interessiert die meisten Migranten aber gar nicht, sagt Ousmane Diarra von der kleinen Rückkehrerorganisation in Mali. Die wollen vor allem raus. Und sie hoffen auf einen Job in Europa, falls sie die Reise dorthin überleben. Diarra bringt es auf diesen Punkt. Europa oder der Tod, so denken viele in Mali, meint er. Und nicht nur dort.
Aus Mali berichtete Jens Borchers. Seit mehr als 40 Jahren besteht die Insel Zypern aus einem griechischen und einem türkischen Teil. Der türkische wird nur von der Türkei anerkannt. Der griechische heißt offiziell Republik Zypern und ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Bisher sind alle Versuche der Wiedervereinigung gescheitert. Aber jetzt wollen die beiden Männer an der Spitze der Volksgruppen die Teilung endlich überwinden. Thomas Bormann über den Neustart der Zypern-Gespräche.
4 Stunden lang saßen die beiden Volksgruppenführer zusammen. Danach gaben sie sich betont optimistisch. Nikos Anastasiadis, Präsident der Republik Zypern und somit Vertreter der griechischen Zyprer, schrieb in einer Twitter-Mitteilung: "Ich hoffe, dass dieser Tag der Beginn einer glänzenden Zukunft für alle Zyprer wird." Und sein Gegenüber, Mustafa Akinci von der Volksgruppe der türkischen Zyprer, gab sich in Interviews nach dem Treffen höchst zuversichtlich, dass es diesmal klappen wird, dass die Verhandlungen diesmal zu einer Lösung führen werden, also zu einer Wiedervereinigung der Insel Zypern, die nun schon seit 41 Jahren geteilt ist. Mustafa Akinci ist noch keine 3 Wochen im Amt als frisch gewählter Präsident der türkischen Republik Nordzypern. Sein Staat wird von keinem Land der Welt anerkannt, außer von der Türkei. Die türkischen Zyprer fühlen sich abgeschnitten vom Rest der Welt, zum Beispiel im internationalen Handel. Kein Schiff, kein Flugzeug darf direkt Nordzypern ansteuern. Alles muss über die Türkei importiert werden. Auch Touristen aus Europa, die im türkischen Teil Zyperns Urlaub machen wollen, müssen in der Türkei einen Zwischenstopp einlegen oder aber über den griechischen Süden der Insel anreisen. Mustafa Akinci hat seinen Wählern versprochen, er werde die Isolierung Nordzyperns überwinden. Und das geht nur, wenn sich türkische und griechische Zyprer auf eine Wiedervereinigung der Insel einigen. In der ersten Verhandlungsrunde heute gingen beide Seiten mit konkreten Schritten aufeinander zu. Als Zeichen des guten Willens hob die türkisch-zyprische Seite die Visumpflicht für alle griechischen Zyprer auf, die den türkischen Norden der Insel besuchen wollen. Bislang mussten sich griechische Zyprer an den Übergangsstellen ein Visum besorgen, was indirekt als Anerkennung der türkischen Republik Nordzypern gilt und deswegen bei griechischen Zyprern umstritten ist. Nun also gilt Reisefreiheit ohne derartige Bedenken. Im Gegenzug übergab die griechisch-zyprische Seite Informationen über alte Minenfelder im türkischen Norden der Insel. Diese Minen können nun geräumt werden. Der Verhandlungsführer der türkischen Zyprer, Mustafa Akinci, hat in Interviews bereits weitere vertrauensbildende Maßnahmen vorgeschlagen. So könnte die türkische Seite den Küstenort Varosha an die griechischen Zyprer zurückgeben. Dieser Ort wurde im Zypernkrieg 1974 von der türkischen Armee besetzt und geräumt. Seitdem steht die Ortschaft leer. Im Gegenzug für die Rückgabe wünschen sich die türkischen Zyprer, dass ihr Flughafen Erjan künftig für den internationalen Luftverkehr freigegeben wird. Über solche Fragen werden die Volksgruppenführer Mustafa Akinci und Nikos Anastasiadis bei ihren nächsten Treffen reden. Ziel der Verhandlungen ist, dass das geteilte Zypern in einen Bundesstaat umgewandelt wird, in dem türkische und griechische Zyprer gleichberechtigt zusammenleben.
Das war mal eine wirklich unerwartete Wendung gestern Abend beim Finale von Heidi Klums Topmodel-Show. Die Arena in Mannheim musste geräumt werden, die Live-Show wurde abgebrochen. Grund war eine Bombendrohung. Allerdings wurde dann nichts Explosives gefunden, nachdem die fast 10.000 Zuschauer draußen waren. Und auch wer die Anruferin war, die das Chaos ausgelöst hat, weiß man noch nicht. Reaktionen aus Mannheim von Wolfgang Kessel.
Die Mannheimer Polizei hat eigenen Angaben zufolge mehrere Telekommunikationsunternehmen kontaktiert, um die Rufnummer der anonymen Anruferin herauszufinden. Noch ohne Erfolg. Die Polizei hatte die Halle in der Nacht gründlich untersucht, ohne etwas Verdächtiges zu finden. Polizeisprecher Norbert Schätzle.
Wir haben dann sukzessive die SAP-Arena mit Sprengstoffsuchhunden durchsucht. Gegen 3 Uhr war dann die Suche beendet. Wir haben keine weiteren gefährlichen oder verdächtigen Gegenstände aufgefunden und dementsprechend haben wir dann auch relativ schnell Entwarnung geben können.
Nach dem Bombendrohanruf hatte der Veranstalter die Live-Show gestern Abend gegen 21.30 Uhr abgebrochen und die Halle evakuieren lassen. Rund 8.500 Zuschauer verließen daraufhin die Halle. Norbert Schätzle.
Relativ zügig haben dann die Besucher die SAP-Arena verlassen und haben scheinbar vor Ort noch gewartet, ob die Veranstaltung fortgesetzt wird. Es war zunächst von einer Unterbrechung die Rede. Und als dann kurz nach 22 Uhr ein verdächtiger Gegenstand, ein Koffer in der Nähe einer Garderobe gefunden worden ist, hat sich dann der Veranstalter entschlossen, diese Veranstaltung abzubrechen.
Der Inhalt des Koffers erwies sich jedoch laut Polizei als harmlos. Der Ticketanbieter Ticket Hall will nach Arena-Angaben den Besuchern den Eintrittskartenpreis zurückerstatten. Ausgenommen davon sind die Versandkosten. ProSieben hat mittlerweile Vorwürfe einiger Boulevardmedien zurückgewiesen, nach denen der VIP-Bereich zuerst evakuiert worden sei. Tatsächlich sei die Halle so geräumt worden, wie es die Polizei angeordnet hatte, so der TV-Sender. ProSieben teilte mit, das Finale der Topmodel-Show werde nachgeholt, und zwar am 28. Mai, allerdings nicht als Live-Sendung.
Seine Gitarre hieß Lucille und er selbst nannte sich den Jungen des Blues, Bluesboy oder eben B.B., ehemals Riley B. King. Fast 90 Jahre alt ist er geworden und er hat in diesem langen Musikerleben den Blues verkörpert wie kein zweiter. Seine Konzerte waren gelebte Musik bis ins hohe Alter. Gestern ist B.B. King in seiner Heimatstadt Memphis gestorben. Jan Bösche hört ihm noch einmal zu.
Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King!
Er war der weltgrößte Blues-Sänger, der wahre King des Blues. Seine Karriere dauerte fast 70 Jahre. Er veröffentlichte mehr als 50 Alben und gewann 15 Grammys. B.B. King brachte dem Blues neue Fans und er gilt als Vorbild und Mentor vieler Musiker, von Eric Clapton, Jim Hendrix oder von Keith Richards. Pro Jahr spielte er bis zu 250 Konzerte. Im vergangenen Jahr noch war er auf Tournee.
Every day, every day.
B.B. King wurde in Mississippi geboren, die Heimat des Blues. Ein Onkel brachte ihm das Gitarrespielen bei. Zunächst arbeitete er als Landarbeiter, bis er in einem örtlichen Quartett als Musiker anfing. Seine Karriere führte ihn dann in die Musikhauptstadt Memphis. King sagte einmal, Blues sei das Elixier gegen alles, was einem plage. Er spiele den Blues und nicht sei mehr blue, also traurig. Er wünschte sich, dass die Leute nicht nur auf die Musik hören, sondern auch auf die Texte, denn viele Lieder hätten ziemlich gute Geschichten. B.B. King wurde aber bekannt auch und gerade wegen seines Gitarrespielens. Er konnte seine Gitarre schreien und weinen lassen. Er ließ sich auf Wechselgesänge mit ihr ein. Kein Wunder, dass seine Gitarre seine Partnerin war.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille.
Den Sound, den ihr hört, der ist von meiner Gitarre Lucille.
I'm very crazy about Lucille.
Ich bin sehr verrückt nach Lucille, denn sie holte mich von der Plantage und sie brachte mir Ruhm.
Oh, you might say, brought me fame.
Und Ruhm gab es reichlich. 1984 wurde B.B. King in die Ruhmeshalle des Blues aufgenommen, 1987 in die Ruhmeshalle des Rock'n'Roll. Er bekam die Freiheitsmedaille von Präsident George W. Bush und er sang im Weißen Haus Duett mit Präsident Obama. Die Musikwelt machte sich schon länger Sorgen um B.B. King. Er litt an Diabetes und an Bluthochdruck. Im vergangenen Herbst musste er ein Konzert abbrechen wegen Erschöpfung. Erst am Dienstag gab es in Memphis einen B.B. King-Tag, mit dem ihm die Stadt gute Besserung wünschte. Zuletzt wurde er in seinem Haus an Las Vegas gepflegt. Sein Anwalt sagte, er sei friedlich eingeschlafen. B.B. King wurde 89 Jahre alt.
Einer der ganz großen Musiker ist gegangen. Mit diesem Nachruf auf B.B. King endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und weil wir noch einen kleinen Moment Zeit haben, gucken wir noch einmal kurz nach Berlin auf die FDP. Die Liberalen haben sich nämlich entschieden und ihren Parteichef Christian Lindner im Amt bestätigt mit einer überragenden Mehrheit von 92,4%. Ein guter Abend also für Christian Lindner. Einen guten Abend wünsche ich jetzt auch Ihnen. Ich bin Nicola Reik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.